Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun also zum heutigen Bibelwort. Als ich mit der letzten Predigt über dieses 20. Kapitel der Apostelgeschichte fertig war, da fiel mir auf die letzten Verse bin ich gar nicht mehr eingegangen. Ich hatte im Prinzip mit Vers 32 aufgehört. Und die letzten Verse sind durchaus auch wert, dass sie nicht einfach übergangen werden. Und deshalb heute noch Apostelgeschichte 20, 33 bis 21, 1. Paulus sagt, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, und so weiter, den weiteren Teil dann an den späteren Sonntagen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde Jesu. Paulus kommt zum Schluss seiner Begegnung mit den Ältesten von Ephesus noch einmal zur Rechenschaft über seinen Dienst in Ephesus zurück und er stellt fest, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Paulus hat seinen Dienst völlig unentgeltlich getan. Ihr wisst, so fährt er fort, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände, seine eigenen, gedient haben. Mit der ausdrücklichen Betonung, diese Hände, dürfte Paulus auch darauf angespielt haben, dass in der hellenistisch geprägten Oberschicht, und der Hellenismus hat durch die Jahrhunderte zuvor den ganzen vorderasiatischen Bereich und Israel bis nach Ägypten zum Teil fast hinunter geprägt, dass in der hellenistisch geprägten Oberschicht Handarbeit verpönt war. Das machten die niederen Leute und die Sklaven. Paulus hält dem entgegen, Arbeit schändet nicht, auch Handarbeit schändet nicht. Nicht nur für sich selbst, auch für den Missionstrupp, den er bei sich hatte, hat er selbst durch seine Arbeit als Zeltmacher den Lebensunterhalt verdient. Heißt das nun, dass es keine Hauptamtlichen in der Gemeinde Jesu geben darf, die ihren Lebensunterhalt durch ihre Arbeit in der Gemeinde verdienen? Wenn man nur diesen Abschnitt des Wortes Gottes anschauen würde, dann könnte man auf diesen Gedanken kommen. Aber wir wissen, dass das im Volk Gottes von Anfang an anders war. Schon im Alten Bund lebten die Priester mindestens teilweise von den Gaben des Tempels und des Volkes. Und gerade im Blick auf den geistlichen Dienst in der Gemeinde Jesu schreibt Paulus an Timotheus, die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und im Blick auf sein eigenes Verhalten schreibt Paulus in 1. Korinther 9, er reflektiert das also durchaus im Angesicht der Gemeinde in Korinthern, haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten. Er stellt damit also ausdrücklich fest, diesen Weg, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen und sich nicht von der Gemeinde den Lebensunterhalt bezahlen zu lassen, gehen ausschließlich er und Barnabas. Alle anderen, einschließlich dem Petrus, gehen einen anderen Weg. Und er fährt fort, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Und zitiert dann ebenfalls dieses Wort, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und fährt fort, wenn wir euch das Geistliche gesehen haben, was ist da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, von dem Evangelium zu leben. Ich dachte heute Morgen noch bei der Vorbereitung, manche ärgern sich ja, wenn sie als Glieder der Gemeinde Jesu, der Herde Christi, mit Schafen verglichen werden. Denen, die am Wort dienen, mutet der Herr zu, sie mit Ochsen zu vergleichen. Also, denen geht es auch nicht besser. Spaß beiseite. Paulus stellt damit fest, sein Verhalten ist nicht die Regel, schon gar nicht Gottes Gebot. Sein Verhalten ist die Ausnahme. Auch er hätte das volle geistliche Recht, seinen Lebensunterhalt von der Gemeinde zu erwarten, der er mit dem Wort dient. Warum verhält sich Paulus aber anders? Paulus sieht in diesem Weg seine persönliche Berufung. Das lassen seine Ausführungen erkennen, 1. Korinther 9, wenn man das insgesamt auf sich wirken lässt. Dieser Weg hat ganz allgemein sicher mehrere Vorteile, klare Vorteile. Er lässt Zweifel, dass der Verkündiger aus eigennützigen Gründen wirkt, gar nicht erst aufkommen. Heute haben wir in etlichen Gemeinden vor der eigentlichen Predigt regelmäßig noch manipulative, drängende Kollektenpredigten. Ich habe das zu meinem eigenen Grausen schon selber so miterlebt. Predigten, die zum reichlichen Spenden aufrufen. Und manchmal ist diese Kollektenpredigt die Spendenpredigt länger als die eigentliche Hauptpredigt. Kannte man das bisher nur von Fernsehpredigern aus Amerika, so breitet sich diese Methode immer mehr auch bei uns aus. Ist ein schlimmer Missstand, der zeigt, dass es eben dann in Wahrheit nicht mehr vor allem ums Heil der Menschen geht, sondern ums Geld für die Gemeinde und den Prediger und sein Werk. Ich war als junger Vikar beeindruckt, wie sich mein Vikarsvater Rolf Schäffbuch darum bemüht hat, in seiner Gemeinde dieses Missverständnis nicht aufkommen zu lassen. In der Gemeinde war ein sogenannter Dienst von Gemeindefrauen aufgebaut worden. Das war im Rahmen einer Ortsgemeinde eine sehr gute und sinnvolle Sache. Diese Gemeindefrauen waren für bestimmte Straßen in der Gemeinde als Kontaktfrauen zuständig. Sie überbrachten den regelmäßig erscheinenden Gemeindebrief. Sie bekamen, weil sie ja vor Ort wohnten, in den entsprechenden Straßen mit, wer neu zugezogen war, wer krank wurde oder auch aus anderen Gründen einen Besuch des Pfarrers brauchen konnte. So waren sie eine wichtige Schlüsselposition zwischen der Gemeinde und dem Pfarrer. Nun wurden in der Gemeinde immer wieder auch Sammlungen durchgeführt, etwa für die Mission. Dabei hat Rolf Schäffbuch nun strikt darauf geachtet, dass diese Gemeindefrauen niemals an den Sammlungen beteiligt wurden. Weil er gesagt hat, es soll klar sein, wenn diese Gemeindefrauen an der Tür stehen, die wollen nichts von uns. Die wollen nicht unser Geld oder sonst was. Die bringen was, und zwar umsonst. Damit dieser Eindruck ganz ungetrübt und ganz klar ist, also diese klare Trennung. Der zweite Vorteil dieses Weges des Paulus ist, er bewahrt den Verkündiger vor einer materiellen Abhängigkeit von der Gemeinde. Die Gefahr der inneren Abhängigkeit ist ohnehin gewaltig. Jeder möchte gerne Lob ernten für sein Tun, auch der Prediger. Wer das bestreitet, behaupte ich, ist nicht ehrlich. Und schon darin liegt Versuchung genug, dass der Verkündiger der Gemeinde nach dem Mund redet. Wenn er nur noch existenziell abhängig ist von ihr, steigt die Gefahr. Und wenn eine Gemeinde sich von ihrem Pastor trennt, weil er ihr nicht genug Honig ums Maul geschmiert hat, dann erfährt er in der Regel von den freikirchlichen Funktionären genauso wenig Rückendeckung wie von den landeskirchlichen. Im Blick auf die heute geistlich desolate Situation habe ich wiederholt gedacht, wenn ich in unseren Tagen vor der Entscheidung stünde, würde ich nicht nur, so denke ich mal 30 Jahre zurück, wäre 30 Jahre jünger, würde ich nicht nur eine geistliche Ausbildung machen, sondern einen normalen weltlichen Beruf erlernen, damit ich im Notfall auch ohne Abhängigkeit von einer Gemeinde meine Familie ernähren könnte. Als nur Theologe, der quasi nichts Rechtes gelernt hat, da tut man sich schwerer. Im Blick auf unsere Gemeinde sehe ich im Augenblick keine Gefahr. Ich bin vielmehr von Herzen dankbar, dass ich Pastor einer Gemeinde sein darf, wo wir in einer so großen geistlichen Übereinstimmung miteinander leben und arbeiten können. Aber das dürfte heute eher die Ausnahme sein als die Regel. Und der dritte Grund, und das dürfte im Zusammenhang der weiteren Verse ein Hauptanliegen des Paulus für sein besonderes Verhalten gewesen sein. Er legt damit ein Zeugnis der Liebe ab. Und damit sind wir dann bei dem, was ich als Hauptthema dieser Predigt gewählt habe, die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde Jesu. Paulus sagt, Vers 35, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse. Und an die Worte des Herrn Jesu denken, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus will ein Beispiel geben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass die Liebe eben nicht das ihre sucht, 1. Korinther 13, dass geben seliger ist als nehmen. Paulus beruft sich damit auf ein Wort Jesu. Wo steht's geschrieben? Spannende Frage. Nirgends. Diese Aussage Jesu ist uns in den Evangelien nicht überliefert. Passt gut, deshalb Nebensatz dazu, zu unserem Thema der Bibelgesprächskreise der letzten Male, die Entstehung des alt- und neutestamentlichen Kanons. Neues Testament, es gab eine reiche mündliche und schriftliche Überlieferung der Ereignisse und auch der Worte Jesu, die uns nicht in den Evangelien und darüber hinaus auch vieles nicht in der Bibel überhaupt enthalten ist. Verwundert uns gar nicht. Johannes schreibt, wenn wir alles aufschreiben wollten, was Jesus getan und gesagt hat, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Schon diese Aussage macht uns klar, dass nur ein winziger Bruchteil, das Allerwesentlichste, uns überliefert ist. Aber Paulus weiß, dass Jesus das gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen. Das heißt nicht, dass nehmen nicht selig wäre. Darauf kommen wir gleich später noch. Aber geben, hat Jesus gesagt, ist seliger, weil das Geben noch fundamentaler, noch grundsätzlicher im Widerspruch zu unserer in Sünde gefallenen Natur steht. Und zu dieser in Sünde gefallenen Natur ist das Maß die Selbstsucht und die wirkt sich aus in Habgier und Neid. Geben ist dagegen kein Ausdruck von Habgier, man gibt ja weg und nimmt nicht, sondern von Liebe. Und deshalb haben wir als Lesung gehört, 1. Johannes 3, 17, Jakobus sagt es in Kapitel 2, 15 ganz ähnlich, inhaltlich, mit anderen Worten, wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Geht nicht. Paulus weist also die Gemeinde auf ihre gegenseitige Verantwortung hin. Wer gesund ist und Arbeit hat, der soll arbeiten nicht nur für seinen eigenen Lebensunterhalt, sondern damit er auch hat, den Bedürftigen zu geben. Was ja früher, wo es noch keine sozialstaatliche Versorgung der Schwachen gab, für diese von existenzieller und grundlegender Bedeutung war, damit sie auch einigermaßen anständig leben konnten. Diese Verantwortung der Liebe füreinander hatte Gott schon im Alten Testament angeordnet. Und so gehörte sie auch für die Gemeinde Jesu von Anfang an mit größter Selbstverständlichkeit dazu. Da sehen wir an der Fürsorge für die Witwen und Waisen. Da der Mann in der Regel nach biblischem Vorbild der Haupternährer der Familie ist, waren die Witwen und Waisen der Urtyp des Bedürftigen. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Da ist so symptomatisch, wie der Zöllner der Urtyp des Sünders ist. So sind die Witwen und Waisen die Urtypen der Bedürftigen. Eben weil der Ehemann und Vater als Ernährer fehlt. Und so wurden auch in der christlichen Gemeinde selbstverständlich die Witwen versorgt. Davon berichtet uns Apostelgeschichte 6, wir sehen vom Zusammenhang, das war ja noch ganz am Anfang der Gemeinde, vielleicht wenige Tage, höchstens wahrscheinlich wenige Wochen nach Pfingsten. Und da gab es unter den griechischstämmigen Christen ein Murren gegen die Judenchristen, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung, wörtlich übersehen worden waren, tägliche Bedienung, Was wir heute mit den sogenannten Tafeln haben, das war in der Gemeinde Jesu vor 2000 Jahren schon eine Selbstverständlichkeit. Jeden Tag, tägliche Bedienung, wurden die Witwen mit dem Notwendigen versorgt. Aber weil die Struktur aus dem jüdischen Kontext, Hintergrund kam, hatte man bisher in der neuen Gemeinde, die gerade erst in den letzten Tagen, Wochen entstanden war, versäumt, diese Struktur auch auf die nicht-jüdischen, griechischstämmigen Gemeindeglieder auszuweiten. Als der Gemeinde dieser Missstand bekannt wird, hochinteressant, wird er mit der allergrößten Selbstverständlichkeit sofort, unverzüglich abgeschafft. Es wird keinen Augenblick darüber diskutiert, ob man jetzt diese eigentlich jüdische Sitte auch den griechischstämmigen Christen und ihren Witwen zukommen lässt. Das steht für die Gemeinde völlig außer der Frage. Man hat sie ja auch bisher nicht bewusst übergangen, sondern es heißt Apostelgeschichte 6,1, sie waren übersehen worden. Es hatte noch keiner dran gedacht. Und deshalb geht es keinen Augenblick darum, ob auch diese Witwen versorgt werden. Es geht ausschließlich ums Wie. Und dann werden 7 Diakone gewählt, die sich schwerpunktmäßig dieser Aufgabe widmen sollen, der täglichen Versorgung der Witwen aus den griechischstämmigen Christen in Jerusalem. Das gibt uns auch einen ganz praktischen Eindruck von dem, wie groß die Jerusalemer Gemeinde schon gewesen sein muss, wenn man allein für diese Aufgabe 7 Diakone braucht. Der Unterschied zu den heutigen Tafeln ist der, dass diese Versorgung eine gemeindeinterne Angelegenheit war und sich ausschließlich an die Gläubigen, auf die Gemeinde gerichtet hat. Und darauf begrenzt sich auch der verbindliche Auftrag der Gemeinde Jesu. Unterstrichen, Stichwort verbindlich. Die Gemeinde Jesu hat keinen verbindlichen Auftrag, alle Nöte in dieser Welt beheben zu wollen. Sie hat den verbindlichen Auftrag, für die Geschwister da zu sein. Das ist nicht unverbindlich. Das ist eine verbindliche Anforderung, Notwendigkeit. Nicht verbindlich sind die Nöte der Welt. Das kann sie gar nicht. Würde sie sich meilenweit übernehmen. Gewiss hat die Gemeinde Jesus sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch um Hilfe für Bedürftige außerhalb der Gemeinde bemüht. Insbesondere eben in Zeiten, als die Allgemeinheit dafür noch keinen Blick hatte. Wenn sich heute allerdings zu Recht die Allgemeinheit, der Staat, die Kommunen und so weiter um die Bedürftigen kümmern und beispielsweise auch Tafeln einrichten, dann dürfen wir uns darüber freuen, dann ist die Gemeinde Jesu hier nicht mehr gefordert. Dann ist sie gerufen, sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben mit ganzer Kraft zuzuwenden. Ich sage ganz kritisch, dass viele Gemeinden heute so auf den Zug der öffentlichen Tafeln mit aufspringen, ist nach meiner Beobachtung oft eher eine peinliche und abstoßende Wichtigtuerei. Man will sich bei der Welt anbiedern und zeigen, wie wichtig man als Gemeinde für die Welt ist. Man spannt sich damit selber vor den Karren der Welt und versäumt die eigentlichen Aufgaben der Gemeinde, die Weitergabe des Evangeliums und die Fürsorge für die eigenen Geschwister. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich halte diese öffentlichen Tafeln für gut und wichtig. Ganz klar, ohne Wenn und Aber. Aber wenn die Welt diese Aufgabe erkannt hat, müssen wir als Christen uns da nicht mehr wichtig machen und auch mitmischen, können wir sagen. Lob und Dank, dass die Welt sieht, wie notwendig es ist, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Und es ist schön, dass die Welt immer wieder am Vorbild christlicher Liebe und Fürsorge gelernt hat. Im Prinzip können wir wahrscheinlich sagen, mehr oder weniger alles, was wir heute als soziales Engagement von Staat und Gesellschaft haben, hat im letzten Grunde seinen Ursprung im christlichen Vorbild. Wir sehen es, wenn wir übers christliche Abendland hinausgehen, dem Islam, dem Hinduismus und so weiter, sind derartige Formen verbindlicher Hilfe im Wesen völlig fremd. Da gibt es winzige Ansätze dafür, aber überhaupt nicht auf der vergleichbaren Ebene mit dem christlichen Glauben. Ein solches Beispiel christlicher Nächstenliebe hat der frühere New Yorker Bürgermeister Fiorella LaGuardia gegeben. Ich habe mal ein Bild von ihm hier dabei. Ob er gläubig ist im biblischen Sinne oder war, er ist schon seit 60 Jahren tot, weiß ich nicht. Aber dieses Vorbild hat auch Menschen geprägt, die gar nicht selber vielleicht im biblischen Sinne wiedergeborene Christen und echte Gotteskinder waren. Dieser Mann war offensichtlich in vielfacher Hinsicht ein mutiger und um das Wohl seiner Mitmenschen bemühter Mann. Und so wurde auch einer der New Yorker Flughäfen nach ihm benannt. Er scheint italienischer Herkunft gewesen zu sein und hatte damit wohl als Katholik zumindest eine gewisse christliche Grundprägung, die sein Verhalten bestimmt hat. Als Bürgermeister hatte er manchmal den Polizeirichter zu vertreten. Er war von 34 bis 45 Bürgermeister von New York. In dieser Zeit also wurde ihm an einem kalten Wintertag ein abgerissener alter Mann vorgeführt. Der hatte aus einer Bäckerei ein Brot gestohlen. In der Vernehmung gab der Mann diesen Diebstahl ganz offen zu, aber er betonte, er habe das Brot nur genommen, weil seine Familie am Verhungern ist. Die Rechtslage war klar, ein Diebstahl war begangen. Ein Schuldspruch mit entsprechender Strafe musste erfolgen. Der Bürgermeister verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von $10. Das war vor rund 70 Jahren durchaus eine Menge Geld, vor allem für einen, der sowieso nichts hat. Nachdem er das Urteil verkündet hatte, griff La Guardia in die Tasche, zog eine 10-Dollar-Note und gab sie dem Verurteilten. Damit konnte der seine Strafe bezahlen und war auf der Stelle frei, kam nicht ersatzweise in Haft oder Ähnliches. Damit aber nicht genug. Zur großen Überraschung wandte sich der Bürgermeister nun an die Zuhörer im Gerichtssaal. Er sagte: Nun verurteile ich jeden Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbuße von 50 Cent. Und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann ein Brot stehlen muss, um seine Familie vor dem Hungertod zu bewahren. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldbußen sofort ein und übergeben Sie diese dem Angeklagten. Das Geld wurde kassiert, fast $50 kamen zusammen und der alte Mann konnte mit fast $50 in der Tasche den Gerichtssaal wieder verlassen. Es ist eine unverzichtbare Notwendigkeit, dass sich christliche Liebe so den Bedürftigen in der Gemeinde zuwendet. Die Betonung allerdings, und das ist auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit, den Bedürftigen, nicht den Faulen. Da ist auch in der Gemeinde Jesu manches in Schieflage geraten, in einer, ich sag mal, etwas frömmlerischen Hilfsbereitschaft, die nicht wirklich nachdenkt. Den Faulen, ich sag mal den Berufshartz-IV, die sich ganz bewusst im sozialen Netz des Staates eingenistet haben, und von denen gibt es leider heute wahrscheinlich eine ganze Menge, und allen anderen, die gesund sind, die arbeiten könnten, aber sich bewusst lieber vom Staat oder ihren Verwandten oder von wem auch immer aushalten lassen, denen gehören keine Almosen, liebe Geschwister. Ich sage es ganz deutlich, denen gehört ein spitzer Stiefel mit viel Kraft. Wohin, könnt ihr euch selber vorstellen. Ich meine das natürlich im übertragenen Sinn. Wir verkaufen nicht ab sofort am Büchertisch auch noch extra spitze Stiefel für den täglichen Gebrauch. Nein, im übertragenen Sinne. Dem Faulen steht die Unterstützung nicht zu. Das ist nicht brutal, das ist schlicht biblisch. Dem Faulen, was sagt die Bibel dem Faulen? Komm, halt die Hände auf. Dem Faulen sagt die Bibel, geh hin zur Ameise. Dem Inbegriff der Fleißigkeit, des Fleißes. Geh hin zur Ameise und sieh, wie man arbeitet, du Fauler. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, ganz wichtig, will. Nicht wer nicht kann, wer nicht will, wer zu faul ist, der soll auch nicht essen. Es ist falsch, in einem Sozialstaat dem Geld zu geben, der nicht arbeiten will. Wenn der verhungert, soll er verhungern. Das ist nicht brutal, das ist biblisch. Das ist gerecht, das ist in Ordnung. Wer nicht arbeiten will, wer den Faulen unterstützt, der unterstützt die Liederlichkeit, die Faulheit. und er unterstützt den wirtschaftlichen Niedergang des Faulen und seinen asozialen Lebenswandel und macht sich mitschuldig. Asozial ist nicht der, der krank ist, der schwach ist, der bedürftig ist und deshalb die Hilfe der anderen braucht. Asozial ist der, der gesund ist, der zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße hat, aber faul ist und auf die Kosten anderer sich durchs Leben schmarotzt. Aber für die Schwachen, für die Kranken, für die, die ernstlich Arbeit suchen und nicht finden, und von denen gibt es heute leider auch genug, für die gilt, auch nehmen ist selig. Auch nehmen ist selig. Denn auch das Nehmen widerspricht dem menschlichen Egoismus. Ein wichtiger Teil des menschlichen Egoismus ist der Stolz. Und das steht dem Nehmen oft entgegen. Ich erinnere mich mit Schmerzen an ein Ereignis in einer unserer Gemeinden. Ein verdienter Mitarbeiter, mit dem wir auch freundschaftlich verbunden waren, kam durch den Konkurs seines Betriebs, in dem er angestellt war, in finanzielle Not. Nun hatten wir eine Gemeindefreizeit. Mit seiner kinderreichen Familie meldete er sich an. Wir freuten uns. Dann kam der Tag, an dem die Freizeitbeträge eingesammelt wurden. Wir machten das meist an einem Tag während der Freizeit. Da kam ein älterer Bruder der Gemeinde, der war nicht gerade vermögend, aber er hatte genug zum Leben und noch ein bisschen mehr. Und er sagte, ich bezahle die Freizeit für diesen Mann und seine Familie. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, denn genau so soll es sein in der Gemeinde Jesu, dass einer mit seinem Überfluss dem Mangel des anderen aushilft. Einige Zeit später kam besagter Mitarbeiter und wollte die Freizeit für sich und seine Familie bezahlen. Meine Frau sagt, das geht nicht mehr. Die Freizeit ist bereits bezahlt für sie. Anstatt sich zu freuen und von Herzen Danke zu sagen, wollte er das aber partout nicht gelten lassen und annehmen. Schließlich, er wollte für sich und seine Familie selber bezahlen und schließlich ging er zornentbrannt davon, packte seine Koffer und reiste mit seiner Familie vorzeitig von der Freizeit ab. Er hatte es doch nicht nötig, sich etwas schenken zu lassen. Versteht ihr, liebe Geschwister, warum auch das Nehmen selig ist? Der Stolz ließ es nicht zu, sich und den anderen die eigene Bedürftigkeit einzugestehen. Nehmen ist selig, weil es dem menschlichen Stolz zuwider ist. Wir alle sind doch Bedürftige, die die Hilfe des Herrn nötig haben. Der Unterschied ist nur ein gradueller und betrifft verschiedene Gebiete, wo einer bedürftig ist oder nicht. Oberkirchenrat Werner de Boer stellt in seiner guten Auslegung der Wuppertaler Studienbibel richtig fest, der Schwache darf sich fröhlich helfen lassen. Fröhlich, dick unterstrichen, fröhlich helfen lassen. Und die Kunst des dankbaren Nehmens üben, ist doch das Nehmen die Grundhaltung, die wir alle Gott gegenüber einnehmen müssen. Und deshalb ist auch das Nehmen eine selige Sache. Das ist enorm wichtig für die Gemeinde Jesu. Die Hilfe der Geschwister annehmen ist nichts Anrüchiges. Es gibt in der Gemeinde niemals auf der einen Seite die Starken, die alles haben, alles können und von niemandem Hilfe brauchen, genauso wenig wie es auf der anderen Seite die Loser gibt, die versagt hätten und deshalb die Hilfe der Starken brauchen. Wir alle sind Bedürftige, jeder auf seine Art. Und wir alle sind Habende und Begabte, jeder mit dem, womit dem ihm Gott die Hände oder das Herz oder den Geist gefüllt hat. Und uns allen gilt das Wort, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und das schafft eine selige Gemeinschaft der Kinder Gottes, dieses Miteinander als Bedürftige vor dem Herrn stehen, wo einer dem anderen mit seinen Gaben dient und sich der andere dienen lässt. Und diese selige Gemeinschaft der Kinder Gottes, die bekommen wird zum Schluss nun zwischen Paulus und den versammelten Geschwistern auf geradezu rührende und herzerweichende Weise zu sehen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich. In unseren deutschen etwas kühleren Verhältnissen ist einem das ja fast schon peinlich, wenn man das liest. Aber Gefühle, liebe Geschwister, sind in der Gemeinde nicht das Wichtigste. Vor allem dürfen gefühlvolle Stimmungen nicht, was heute häufig passiert, mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechselt werden. Zwischen Seele und Geist, Gefühl und Wort muss strikt unterschieden werden. Das Wort ist das Wesentliche. Und trotzdem zeigt uns die Bibel, Gefühle gehören dazu. Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen und deshalb haben auch Gefühle, haben eine tiefe menschliche Herzlichkeit und Liebe auch in der Gemeinde Jesu ihr volles Recht. Und diese Gefühle kommen nun zwischen Paulus und den Geschwistern völlig ungeniert zum Ausbruch. Es geht ganz emotional zu bei diesem Treffen in Milet, wohin Paulus die Ältesten von Ephesus bestellt hatte. Geschwisterliche Herzlichkeit darf in der Gemeinde Jesu durchaus ihren Platz haben. Und wie innig und intensiv diese Gefühle waren, das zeigt uns der Satz, deshalb habe ich den noch dazu genommen, den ersten Halbsatz von neuen Kapiteln, als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten. Losgerissen. Wie Kletten hängen die Geschwister aneinander und an dem Paulus. Wie Kletten. Ist das Menschen? Vergötterung, wie die Gemeinde da an dem Paulus hängt, die Ältesten, davor muss man ja Acht haben. Nein, ich denke, es gilt das Wort, Liebe geht durch den Magen. Sagen wir als Sprichwort und als Lebensweisheit. Und wie das im ganz profanen, leiblichen gilt, gilt es auch im geistlichen. Geistliche Liebe geht auch durch den geistlichen Magen. Was ist näherliegend, als dass die Gemeinde, die dem Paulus so viel Geistliches zu verdanken hat, der sie geistlich so gut versorgt hat, mit einer entsprechenden Liebe an ihm hängt. Und so müssen sie sich losreißen, gewissermaßen unter innerer Gewaltanwendung, weil sie so sehr aneinander hängen. Liebe Brüder und Schwestern, solch eine Liebe darf und soll auch unsere Gemeinde prägen, wo wir in ehrlicher und herzlicher Liebe aneinander hängen, wo wir uns fast nicht voneinander losreißen können, weil einer dem anderen so wertvoll ist. Und dazu gehört ganz praktisch, dass wir einander gerne helfen und dass wir auch gerne und ungeniert die Hilfe des anderen annehmen. So sind wir eine Gemeinde nach dem Willen Gottes und so werden wir eine von Herrn gesegnete Gemeinde sein. Amen.